Guten Abend, liebe Gemeinde, an die letzten Männers hier im Ort. Vielen Dank. Wir waren heute Morgen unterwegs mit der Familie und auch da hat Markus, glaube ich, erwähnt, ganz liebe Grüße aus dem Ahrtal. Für mich zum ersten Mal war ich jetzt da unten und ich kann nur weitergeben, wenn es euch richtig schlecht geht, dann fahrt kurz runter und dann kommt ihr wieder richtig gut motiviert zurück. Da brennt immer noch der Baum, da ist richtig Chaos und wir durften einfach heute einen Gottesdienst da machen und wenn einer hier in der Gemeinde noch Lust hat, da nächstes Mal mitzufahren, mitzugestalten, meldet euch bei Esther, die koordiniert das, glaube ich, oder bei Erika Neustädter oder Esther, die koordinieren das. Ist eine super Erfahrung, wo Menschen nichts mehr haben, einfach froh sind, wenn sie Kaffee trinken können, um mal was anderes zu hören und wieder nach Hause gehen können in das Chaos. Und ich musste mich dann auch hinterfragen, dieser Einsatz heute zum Beispiel, aber generell der Dienst für Gott, was verlangt das von uns, auch von mir als Menschen, von dir als Menschen? Und das ist auch das Thema heute. Und ich steige mit einer Frage ein und ich frage euch Kinder, wer von euch hat gehorsame Eltern? Sehr, sehr gut. Die Frage ist meistens andersrum. Die Eltern freuen sich, wenn die Kinder gehorsam sind. Das Thema heute ist ein ziemlich krasses Thema. Das hat mich sehr berührt. Kann ich die zweite Leinwand auch sehen oder ist das schlecht? Okay, meine Augen sind schlechter geworden. Das gibt's nicht. So, wir steigen mit einem Vers einfach ein. Und dieser Vers, der hat mich wirklich berührt, weil ich fand das irgendwie schon ein bisschen krass. Es geht um Ungehorsam und vielleicht nochmal kurz zurück die Titelseite. Ungehorsam, nur eine kleine Sünde. Ist Ungehorsam wirklich so fatal? Und ihr könnt die Figur erkennen. Vielen Dank, Steffi, für das Symbol. Ist mir später richtig aufgefallen. Das ist ja eine Königsfigur aus dem Schach. Das heißt, diese Figur ist entscheidend. Wenn die schachmatt ist, ist das Spiel vorbei. Und vor dieser Figur sind einige Bauern, die das Ganze versuchen aufzuhalten. Aber wir werden heute von einem König erfahren, vom König Saul, der ungehorsam war und das ihn das Spiel gekostet hat, das Spiel seines Lebens. Mit dem Vers steige ich ein, denn Ungehorsam, steht in 1. Samuel 15, Vers 23, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ein sehr krasser Vers. Und jetzt kommt vielleicht schon mal Ungehorsam in einem ganz anderen Licht rüber. Das Fazit, das finden wir auch dann gleich in 1. Chronik 10, das Ende vom Saul. So starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen den Herrn begangen hatte, wegen des Wortes des Herrn, das er nicht eingehalten hatte und weil er die Totenbeschwörerin gesucht und befragt hatte, den Herrn hat er aber nicht gesucht. Darum tötet er ihn und wandte das Königreich David dem Sohn Isais zu. Was ist passiert? Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Saul, dem ersten König des Volkes Israel, seine Einsetzung, wie er losgezogen ist, einen Esel zu suchen. Und er auf dem Weg dahin, während des ganzen Vorgangs, trifft er Samuel und so weiter. Und er wird der erste König Israels. Zur Geschichte Israels, wir wissen, dass sie ausgezogen sind aus dem Ägyptenland, hatten eine Richterzeit durchlebt und irgendwann war es so weit, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen einen König haben. Und zwar, immer wenn Israel gegen Gott gesündigt hatte, also ungehorsam war, untreu war, wurden sie quasi angegriffen, verschleppt und so weiter. Und jedes Mal musste irgendjemand sie retten. Mose und Aaron an erster Stelle, danach aber die einzelnen Richter, ein Hin und Her. Und irgendwann war es soweit, wo ein anderes Land oder ein anderer Stamm sie angegriffen hat. Nämlich, das lesen wir in 1. Samuel 12, wo Samuel das dem Volk vorwirft und sagt, als ihr aber saht, dass Naas, der König der Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Und nun seht, da ist euer König, den ihr erwählt, den ihr begehrt habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, Und wenn nur ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt. Und 1. Samuel 10, da geht es weiter mit Schlingung, Vers 15. Wenn ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. Und jetzt der Vers, der es sehr deutlich macht. Und er sprach zu den Kindern Israels, so spricht der Herr, euer Gott Israels. Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat. Und habt zu ihm gesagt, setzt einen König über uns. So in Kürze, worum es heute geht, um Saul, den ersten König, um das Volk, das ein König wollte, das Gott aktiv verworfen hatte. Und wir wissen, Saul war ungefähr trotz allem 40 Jahre König über Israel. Er hat sich sehr viel mit den Philistern geprügelt, unter anderem, hat große Schlachten gekämpft. Und bei der letzten Schlacht, das wissen wir, starben er und drei seiner Söhne. Das Unheil des Königs nahm früh seinen Lauf. Wir kennen die Geschichte, ich hoffe es. Nämlich schon gleich im zweiten Jahr seiner Herrschaft. Er war noch gar nicht lange König. Und im zweiten Jahr, wo es darum ging, dass die Philister ins Land eindringen wollten, hat das gesehen, hat richtig Angst bekommen, wusste nicht, was er tun sollte. Und Samuel sagte zu ihm, warte 7 Tage und am 7. Tag komme ich und wir klären die Sache mit Gott und wir opfern. Und Saul hat das nicht geschafft. Er hat das einfach nicht durchgezogen, er hat bis zum 7. Tag gewartet. Und dann wurde er nervös, weil Samuel nicht kam und er sah das Heer, der Philister, und kriegt Panik. Und statt den 7. Tag einfach durchlaufen zu lassen, fängt er an zu opfern. Und da kommt Samuel, als er gerade fertig ist, kommt der Samuel dazu und er sieht das und fragt dann gleich, so geht das Gespräch los. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute, und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt sein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Der erste Fall. Und es geht weiter. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Gleich zu Beginn komplett reingepackt. Diese Stelle kennen die meisten. Und es ist nicht die einzige Stelle, wo Saul versagt hat. Hier an der Stelle vielleicht, denkt man vielleicht ein bisschen krass von Gott, oder? Er hat doch gerade angefangen, lass erstmal die Probezeit bestehen, ein bisschen vielleicht reinkommen in seinen Job als König. Und Gott verwirft ihn. Es wird noch krasser. In der nächsten Situation, wo Samuel wieder zu Saul kommt und ihm erneut einen Auftrag gibt. Und zwar soll er einen König töten, und zwar das ganze Volk der Amalekiter. Konkret in der Geschichte in 1. Samuel 15 sprach Samuel zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscher, ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So ziehe nun hin, schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat und schone ihn nicht, sondern töte Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Eine ziemlich krasse Geschichte, die man so in der Kinderstunde vielleicht nicht ganz so deutlich hört. Lieber den ersten Teil, wo er versagte, aber dieser zweite Teil, der hat es auch richtig in sich. Und Saul macht das trotzdem nicht. Und wenn man das sich vor Augen führt, was, warum oder wen Saul alles töten musste und warum. Und wenn wir die Geschichte im Detail betrachten, dann müssen wir auch verstehen, warum Gott das vorgehabt hatte. Wenn wir überlegen, er holt sein Volk Israel aus Ägypten raus und dann kommt der Amalek mit seinem Volk und lässt Israel nicht durch. Und wenn wir auch wissen, warum Israel überhaupt ausziehen musste, wohin es musste und was die Aufgabe war des Volkes Israel, nämlich im Land der Kanaaniter die Bewohner auszulöschen. Und wenn wir wissen, warum die das machen sollten, nämlich weil diese Kanaaniter ihre eigenen Kinder getötet haben und Gott wollte Israel gebrauchen, um dem am Ende zu gebieten. Und dieser Amalek hat das nicht erlaubt, er wollte das Volk Israel nicht durchgehen lassen. Und Gott war so stinkig, so sauer, es hat richtig glühender Zorn, steht das beschrieben. Und Gott wollte, dass Saul dieses Volk bestraft. Und was macht Saul? Da schlug Saul Amalek von Hewila bis nach Shur, das östlich von Ägypten liegt. Und er nahm Abak, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckte es den Bann. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Samuel aber antwortete, und was ist das für ein Blöcken von Schafen in meinen Ohren? Brüllen von Rindern, das ich da höre? Und Saul sprach, man hat sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinen Gott, zu opfern. An dem Übrigen aber haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete dem Saul, halte still, und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Da sprach er zu ihm, rede. Und Samuel sprach, ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels. Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, ziehe hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen, hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr gesandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit, also ist besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam, hier ist der Vers einleitend, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und der letzte Vers in dem Kapitel, Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trug Leid um Saul, den Herr aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Eine krasse Story. Ein König alleingelassen, Propheten waren damals Gold wert, sie haben das mitgeteilt, was Gott dem Volk Israel zu sagen hatte. Und ein König konnte sicher sein, hört er auf die Propheten, hört er auf Gott, trifft genau das ein. Und Saul hat das nicht gemacht. Er wurde aufgrund seines Ungehorsams verworfen und bis ans Ende des Lebens war er der verworfene König. Er wusste es, David wusste, dass seine Chance bald kommt, sein Tag. Und in Sauls letzter Schlacht schließt sich der Kreis, denn er stirbt genauso, wie vorhergesagt worden ist. Zum letzten Mal greifen die Philister an. Und hier kurz vor seinem Tod, am Abend vor seinem Tod, probiert das noch einmal. Er sieht die Philister kommen, er kriegt wieder richtig Angst. Er ist ohne Samuel, er ist völlig auf sich allein gestellt, ohne Gott, ohne Prophet. Und da fällt ihm nichts mehr ein, als das zu machen, womit dieses Ungehorsam verglichen wird, nämlich mit Wahrsagerei und Götzendienst. Und was macht Saul? Er schickt seine Leute los und sagt, Gott antwortet mir nicht. Propheten antworten mir nicht. Ich kriege keine Träume. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geht in das Land und sucht jemanden, der Tote befragt. Ich muss mit Samuel Kontakt aufnehmen. Eine richtig krasse Story. Und es ist gar nicht so einfach, diese Menschen zu finden. Warum? Denn als Saul König geworden ist, hat er dafür gesorgt, dass diese Menschen umgebracht werden. Und wenn man die Geschichte wirklich mal versteht vom Alten Testament oder die Hintergründe, dann weiß man auch, warum das so passiert ist und warum Saul das gemacht hat. Und wir lesen die Stelle einmal mal aus 3. Mose 20, 1-7, ganz klar von Gott erklärt. Der Herr redete zu Mose und sprach: Sage zu den Kindern Israels, wer von den Kindern Israels oder den Fremdlingen, die in Israel wohnen, eines von seinen Kindern dem Moloch gibt, das war eine Gottheit, und das Volk, das da wohnte, hat den Kindern die eigenen Kindern geopfert. Ich hatte das schon mal in Predigt erwähnt. Und es ist ein Befehl an das Volk Israel: Sagt den Kindern, der soll unbedingt getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Und ich will mein Angesicht gegen einen solchen Menschen setzen und ihn ausrotten, mitten aus seinem Volk, weil er dem Moloch eines von seinen Kindern gegeben und mein Heiligtum verunreinigt und meinen heiligen Namen entheiligt hat. Und wenn das Volk des Landes absichtlich seine Augen davon verschließt, dass ein solcher Mensch eines von seinen Kindern dem Moloch gegeben hat, sodass es ihn nicht tötet, so werde ich mein Angesicht gegen jeden Menschen richten und gegen seine Familie richten und ihn und alle, die ihm nachhurten und mit dem Moloch Hurerei zu treiben, aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Auch wenn sich eine Seele zu den Geisterbefragern und Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Es war eine klare Ansage an das Volk Israel: Ihr kommt in das Land und wenn ihr seht, die Menschen ihre Kinder opfern, dann sollt ihr das austilgen. Auch in eurer Mitte darf es sowas nicht geben. Und das ist der Grund, warum auch die Kaniter sterben mussten, weil ihre Zahl der Sünden war voll. Die haben ihre eigenen Kinder geopfert. Und man kann das hin und her rätseln und raten: Wenn man diesen Dingen nicht Einhalt gebietet, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Menschen dadurch gestorben wären. Und Gott möchte ein Ende setzen, und das Volk Israel hat die Aufgabe, dahin zu gehen und das Volk der Kaniter auszulöschen. Unter anderem. Und es gab tatsächlich diese Menschen, die Kinder geopfert haben. Es ist völlig unverständlich, aber diese Menschen haben gedacht, sie können damit ihren Gott Moloch beeinflussen. Und diesen Vorgang nennt Gott Hurerei. Das ist sehr interessant, dieser Begriff. Aber auch die gleiche Bezeichnung hat Gott dafür, wenn jemand Geister befragt und zu Wahrsagern geht. Also zu anderen Götzen, ihnen dient, aber auch zu Wahrsagern und Totenbeschwörern und Zauberern ist für Gott gleiche Begriff, ist eine Hurerei, ist eine Vermischung, eine Vermengung. Mit anderen Worten, ist einfach Untreue, Treulosigkeit, Ungehorsam, denn Gott hat ganz klar in den 10 Geboten gesagt: Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland rausgeführt hat. Und Gott hat alles dran gesetzt, hat Geduld gehabt, 40 Jahre in der Wüste, jeden Tag die Meckerei angehört. Und er hat sie rausgeführt und er hat ihnen ganz klar gesagt: Wenn ihr euch anderen Göttern zuwendet, ist das Hurerei. Und jetzt hoffe ich, dass für dich klar wird, was heißt bei Gott Ungehorsam. Das ist richtig krass. Ein Götzendienst ist Ungehorsam. Ungehorsam ist genauso schlimm wie Wahrsagerei. Früher wurden die Menschen dafür getötet. Und was macht Saul? Er hat die Götzendiener, Totenbeschwörer, alle aus dem Land vertrieben. Es gab die nicht, beziehungsweise nicht öffentlich. Und ich bin zufällig, eine kleine Geschichte am Rande, ich bin zufällig bei eBay auf eine Anzeige gestoßen, da hat jemand einen Menschen verloren und er hat auf dem Weg online jemanden gesucht, der Kontakt zu dem Verstorbenen aufnimmt. Ich habe gedacht, ich gucke nicht schlecht. Das hat mich keine Ruhe gelassen. Und der Mensch hat jemanden verloren und er wollte Kontakt zu ihm aufnehmen. Und ich fand das so krass, dass es heute gibt. Und ich habe die Frau auch angeschrieben, im Licht der Bibel das erklärt, und die Anzeige ist sofort gelöscht worden. Aber es war interessant oder richtig krass, dass diese Dinge von damals immer noch aktuell sind. Menschen sind heute noch ungehorsam gegen Gott. Sie können es vielleicht nicht einordnen, aber diese Sache bleibt. Und deswegen hat mich diese Geschichte von Saul sehr, sehr heftig berührt. Und deswegen habe ich nicht umsonst euch Kindern gefragt: Sind eure Eltern gehorsam? Wem sind wir gehorsam? Gott Götzen. Und ich rede in erster Linie an mich persönlich, weil ich weiß genau, wo ich treu bin und wo ich nicht treu bin. Wie viel Aufwand ich mache für die eine Sache, wie viel Aufwand ich betreibe für meine privaten Sachen, wo ich Spaß habe, wo ich Erfolg habe. Und wie viel Aufwand betreibe ich für das, wo ich gehorsam gegen Gott sein muss. Und Saul, letzte Schlacht steht an, er weiß nicht, dass er sterben wird, das wird er gleich erfahren in der Geschichte. Und er lässt seine Leute suchen und die finden einen Totenbeschwörerin. Und Saul verkleidet sich, geht zu der Frau und er macht ihr klar, was er haben möchte. Er möchte jemanden treffen, das ist der Samuel, der Verstorbene. Und die Frau blickt da durch und erschreckt sich, weil sie mitkriegt, dass sie jetzt eigentlich ausgeliefert ist. Saul müsste sie eigentlich töten und Saul verschont sie. Und wir lesen mal die letzte Handlung, die letzte Geschichte, wo der Saul zu dieser Frau spricht und sagt ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe einen Götterwesen aus der Erde heraufsteigen. Er sprach, wie sieht das aus? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da erkannte Saul, dass das Samuel war und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt? Und Saul sprach, ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich. Und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Samuel sprach, warum willst du denn mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat. Und der Herr hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dir heute dies getan. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heer Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Und wir wissen, am nächsten Tag stirbt Saul, nachdem seine drei Söhne umgebracht worden sind im Kampf. Und als letztes bringt Saul sich selber um, voll verzweifelt am Ende. Angefangen mit ein bisschen Ungehorsam. Er hat doch geopfert. Gott, warum? Er hat doch 90% erledigt. Er hat, gut, nur Amalek und ein paar Sachen, aber die Hälfte hat auch mindestens erfüllt, oder? 7 Tage gewartet, ist doch gut. Am 7. Tag erst, hätte er am 1. Tag geopfert, hätte man vielleicht sagen können, was für ein ungeduldiger Mensch, aber am 7. Tag, kurz vor knapp, kann man noch ein Auge zudrücken. Ein bisschen ungehorsam kostet Saul sein Leben, auch wenn er 40 Jahre regiert hat. Das hat mich auch so erstaunt. Wie konnte er dann 40 Jahre trotzdem weitermachen? Wir wissen nicht, wie Gott das bewerten wird, wie Gott das bewertet, aber wir wissen, dass die Tatsache immer noch bleibt, nämlich der Vers aus dem Vers 23, dass Ungehorsam ist wie Wahrsagerei. Es ist ein Gräuel, es ist eine Hurerei mit einem anderen Götzen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wenn ich Gott ungehorsam bin, dann mache ich nicht, was er möchte, sondern ich mache, was jemand anders möchte. Und das widerstößt oder gegen das erste Gebot, wo Gott sagt, ich bin dein Herr, dein Gott. Und auch die Befragung der Wahrsager und Totenbeschwörer, die kehren ein ganz wichtiges Prinzip von Gott einfach um. Denn das Prinzip im Alten Testament war, bleibst du auf Gottes Seite, wirst du gesegnet. Verlässt du Gott, wirst du verflucht. Und Menschen, die Toten befragt haben und Wahrsager und geopfert haben, die haben versucht, dieses Prinzip zu umgehen. Die haben versucht, in die Zukunft reinzuschauen, durch Opfern, durch Bestechung an die Götzen, dieses Prinzip von Gott zu umgehen. Man wollte Gott nicht gehorchen, aber das Beste für sein Leben rausholen. Das nennt Gott Hurerei. Und es fängt oft einem kleinen Ungehorsam an. Nicht 100%, vielleicht nur 99% gegeben oder 98. Aber es ist nicht das, was Gott möchte. Und diese Geschichte ist vielleicht für uns Erwachsene, für uns Kinder auf jeden Fall, aber für uns Erwachsene in erster Linie geht an mich in erster Linie, an euch, die das genauso ernst nehmen möchten. Wie steht Gott zu Ungehorsam? In unserem Dienst, in unserer Nachfolge, in unserem Leben, zu Hause, in der Gemeinde, auf Arbeit, egal wo wir sind. 100% oder eher 99%. Und was mir persönlich hilft, ich nehme die Sachen, die mir gefallen und denke, wenn das jetzt passieren würde, wie viel würde ich dafür geben, dass das jetzt klappt? Oder wenn ich irgendwas mache, wo ich in Gottes Reich gefordert bin und ich denke, wird schon. Vergessen, aber irgendeiner wird mitdenken. Und wenn du dich dabei ertappst und du sagst, nee, bei mir zu Hause würde ich das akkurat erledigen, sofort erledigen und niemals darüber schlafen gehen, bevor das nicht abgeschlossen ist. Und wenn wir das so in Gottes Reich genauso sehen, dann geben wir 100%. Denn warum ist das eine Sache für Gott weniger wert als unsere eigene persönliche Sache? Und diese Geschichte möchte ich dir einfach mitgeben. Und vielleicht denkst du jetzt anders, ob Ungehorsam wirklich nur eine kleine Sünde ist oder etwas, was Gott ganz klar auf eine Stufe stellt mit Wahrsagerei, mit Totenbeschwörung, mit Dingen, die die Steinigung verdient haben, den Tod verdient haben. Und das letzte Folie. Jesus Christus war gehorsam. Ja, wir kennen die Stelle, er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Weil du und ich ungehorsam waren, hat er die Sache erledigt. Und ich hoffe, dass du motiviert bist, dein Gehorsam zu überprüfen, ich mein Ungehorsam zu überprüfen. Wo mache ich 90% oder vielleicht auch nur 20%? Und wo habe ich 100% zu erreichen? Nicht aus eigener Anstrengung, nein, aber die Herzenseinstellung. Will ich das überhaupt tun oder will ich es nicht tun? Dann lieber gar nicht tun, aber ehrlich sagen, da habe ich keinen Bock drauf, anstatt sich selber reinzulegen und man weiß, eigentlich für die Katz. Das hat bei Saul die Königsherrschaft gekostet. Er hat Selbstmord gemacht, seine Kinder sterben sehen, ganzes Leben lang nur in Angst gelebt, dass einer ihn irgendwann umbringen wird. Und es ist auch so gekommen. Und ich möchte Mut machen, einfach auf Jesus zu schauen, der für mich als Ungehorsamen, für dich vielleicht das Ungehorsam genauso, gestorben ist, er war gehorsam. Und ich möchte dich wieder mal einladen zum Gebet, dass wir aufstehen, dass wir darüber nachdenken, die Geschichte mitten in unseren Alltag nehmen, einfach vor Augen halten, was so ein kleiner Ungehorsam bewirken kann. Amen.